Hallo.
Fringles und Chess hier.
Der Podcast.
Da sind wir wieder zur dritten Folge der zweiten Staffel, nämlich Eucharistie. Chef, fängst du an? Soll ich anfangen?
Nee, fangen Sie mal an.
Ich fange an. Ja, also vielleicht sollten wir vorab noch was sagen oder sagen was zum Schluss?
Nee, also genau. Wir haben eine wirklich wichtige und gute Folge, wo wir alles, was man zur Eucharistie wissen muss, nicht alles, was man darüber wissen kann, aber alles, was man darüber wissen muss, nachhören kann, wirklich auch ganz, ganz gut, in der ersten Staffel. Das ist die Folge über von Leichnam und die Erstkommunion. Die werden wir in irgendeiner Form, das wird das Domradio sich überlegen, dranhängen, auf die Webseite stellen, Shownotes, was weiß
verlinken,
ich. Also genau, ihr werdet sie finden. Und deshalb machen wir das jetzt hier so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Also uns war wichtig, wenn wir schon eine zweite Staffel mit Sakramenten machen, können wir nicht einfach die Eucharistie ganz nochmal rauslassen. Aber wir haben es halt schon mal gemacht und es ist eigentlich ganz gut angekommen. Deswegen verweisen wir da drauf. Und diese Folge jetzt wird etwas weniger theologisch, dafür etwas persönlicher.
Okay.
So.
Und weil sie weniger theologisch wird, steige ich mit der Frage ein. Nee, warum spricht die Kirche tatsächlich von Realpräsenz? Damit will ich wirklich starten. Von der Realpräsenz Jesu bei der Eucharistiefeier. Und Chef denkt sich jetzt so, boah Mädchen, willst du mich verarschen? Ich guck dir noch nicht mal an, weil ich will den Blick nicht sehen. Ja, ich muss ja
das
irgendwie.
Das ist die erste Frage zum Thema Eucharistie?
Ja. Ich war ehrlich
nicht gesagt, mal, was heißt das Wort, was ist das, tralala, sondern warum spricht die Kirche von der Realpräsenz?
Ja, ich möchte ja die Leute direkt abschalten.
Nee, gut, dann nee, fangen wir mit nee, der Transubstantiationslehre
ja,
an.
So, da sind wir nämlich wieder bei dem Wort. Nee, das haben wir ja alles in der alten einen Folge.
Gemacht,
ne? Ja, okay, dann sag vielleicht noch mal ein paar Worte wirklich zur Eucharistie. Also, was heißt das, also, Eucharistie?
Okay, ja, also Eucharistie heißt also eigentlich einfach Danksagung.
Mhm.
Das ist das große, die große Feier der Kirche, in der sie Dank sagt für die Schöpfung, für das Leben an sich, für Jesus, für seinen Tod und seine Auferstehung, für das ewige Leben, das uns geschenkt ist. So, das ist das. Die Eucharistie selber als Sakrament bezeichnet eben, dass Brot und Wein nicht mehr Brot und Wein sind, zwar noch so aussehen, aber dem Wesen nach gewandelt sind, und zwar in den Leib und das Blut Christi.
Ja.
Das nennen wir Transsubstantiation. Das haben wir aber in der anderen Folge gut erklärt, ne, mit Substanz und Akzidenzien und der Veränderung der Substanz, aber dem Gleichbleiben der Akzidenzien. Meint also, das sieht aus wie Brot, das riecht wie Brot, das schmeckt wie Brot, verhält sich wie Brot, ist aber von innen her, von der Substanz, dem Wesen der Sache her, nicht mehr Brot, sondern eben der Leib Christi. Und genauso gilt das eben auch für den Wein.
Mhm.
So, ne? Also, und weil eben das Brot nicht mehr Brot, sondern der Leib Christi ist und der Wein nicht mehr Wein, sondern das Blut Christi, sprechen wir von der Realpräsenz. Das heißt, das ist wirklich da. Die Eucharistie ist kein Zeichen, ist nicht nur eine Erinnerung an irgendwas.
Wie sondern, vielleicht bei anderen so, ne?
Ja, sondern sie ist, was sie ist. Das ist der Leib Christi und deswegen ist Jesus da. Das ist das Blut Christi und deswegen ist Jesus da. Ende aus Mickey Maus. Da gibt es kein Müh daneben, davor, dahinter. So ist es, Ende aus. So.
Und ich glaube, das verdeutlicht ja auch nochmal die krasse Wichtigkeit einfach
total,
der Eucharistie so
total.
Also ne
dass
das nicht nur
ist das ich das habe ich aber ich sage das immer wieder gerne ich kann es nicht oft genug sagen die Eucharistie ist das
die Quelle und Höhepunkt des Glaubens
der Kirche.
Ach so.
Aber eigentlich, die Eucharistie ist das schlagende Herz der Kirche. Das hat Johannes Paul II. Mal gesagt.
Das habe ich, glaube ich, noch nie gehört von ihm.
Doch, das, ja, das ist, weil sie auch selektiv zuhören, aber gut. Nein, die Eucharistie ist das schlagende Herz der Kirche. Macht zum einen deutlich, es ist lebendig selber und wir brauchen es, um selber leben zu können. Nicht nur als Einzelne, sondern als ganze Kirche.
Also sag nochmal.
Die Eucharistie ist das schlagende Herz der Kirche.
Schön.
Ist echt schön. Ne? Genau.
Krass, ja.
Ja.
Ja, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Ich weiß gerade aktuell gar nicht mehr, was alles in der alten Folge.
Ist ja egal,
so, ja, jetzt nochmal auf die Messe selber. Ich weiß ja, dass Sie immer diesen schönen Satz sagen, den ich gerade schon gesagt habe. Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des Glaubens und. Ne? Was ist Ihnen konkret in der Messe oder in der Eucharistie? Also was ist Ihr...
Ja, was jetzt? Messe, Eucharistie?
Ja, sorry, in der
die
Eucharistie.
Die Messe besteht ja aus mehreren Teilen.
Ach, echt?
Ja.
Das weiß Sollen ich wir das sogar?
Auch nochmal sagen?
Ja. Das weiß ich sogar. Nee, aber was ist da... Ihr Höhepunkt oder Ihr Lieblingsmoment in der Eucharistie jetzt?
In der Messe jetzt.
Ja, nee, in der Eucharistie würde ich schon sagen.
Ja, also das ist schon dann, also die sogenannte Konsekration, also die Wandlung. Mhm. Das fängt mit der sogenannten Epiklese an, dass der Heilige Geist auf die Gaben herabgerufen wird. Ne? Sende deinen Geist auf diese Gaben herab, damit sie uns werden, Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. So, und dann eben die Konsekrationsworte. Also die Wandlungsworte, wie wir das auch sagen. Ne? Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wurde. Das ist mein Blut.
Also die konkrete Wandlung ist tatsächlich
das Konkrete, auch so das ist schon so. Also da kann ich jetzt auch wirklich sagen, da bin ich auch noch nie irgendwie jetzt groß abgelenkt gewesen oder mit den Gedanken ganz weit weg. Sondern das ist einfach, das ist somit das Größte, finde ich, ist jetzt vielleicht sehr fromm, aber das Größte, was du als Mensch auf dieser Erde tun kannst, wenn du da eine Scheibe Brot hast und das ist auf einmal dein Gott. Und du hast da so ein bisschen Wein und das ist auf einmal dein Gott. Das ist schon ziemlich krass.
Und für viele super schwer nachzuvollziehen. Also gerade wenn ich jetzt so an die Kinder, an die Erstkommunion denke und so. Wie würden Sie das Erwachsenen, aber auch vor allen Dingen Kindern irgendwie erklären? Das ist ja kein Hokuspokus, was da eigentlich passiert. Also
doch,
so.
Es ist Hokuspokus, weil daher kommt es. Das weiß ich gar nicht, ob das in der anderen Folge ist. Also,
weiß ich nicht.
Nee, also Hokuspokus kommt ja daher, aus der alten Messe.
Ja?
Ja, aus den Wandlungsworten, weil die wurden ja dann, also mit dem, die wurden ja dann sehr leise gesprochen, nur, eigentlich fast nur geflüstert. Und viele Leute haben dann eben nicht hoc est enim corpus meum verstanden, sondern Hokuspokus.
So. Nee, ernsthaft?
Ja, daher kommt Hokus Pokus.
Wie witzig.
Ja, ja, okay. Haben wir das auch noch gedroppt? Wunderbar. So genau.
So heißt die Folge.
Nein, das mache ich. So, was war die Frage?
Wie Sie.
Sorry, hab ich vergessen.
Chef ist jetzt durch nach drei Folgen hier. Wie Sie das mit einfachen Worten irgendwie Kindern und auch Erwachsenen.
Also Kindern zu erklären, das ist Ihr Job. Sie sind hier die Gemeindereferentin.
Ja, aber ich fände das mal ganz spannend, von Ihnen zu hören, weil natürlich mir auch manchmal so die Worte fehlen. Also ich versuche das dann auch immer so, aber schwierig.
Und also ich würde halt immer anfangen, wo kommt die Eucharistie her? Nämlich aus dem Abendmahlsaal.
So, ja.
Da würde ich eben dann sagen, Jesus ging eben mit seinen Jüngern in den Abendmahlsaal und hat mit denen das Mahl gefeiert und nahm das Brot. Und hat das Gleiche gesagt, was wir heute bei der Messe sagen, das ist mein Leib.
Das finde ich ja klar und nachvollziehbar, aber dass das in dem Moment, in der Messe, in der Eucharistie, auf einmal was anderes ist, das finde ich für die Kinder schwierig.
Weil es ist nämlich nichts anderes und wenn Sie mich nicht unterbrochen hätten, hätte ich das jetzt
ich
auch gesagt.
Ich merke schon den Blick.
Denn, das ist hier so, und dann eben auch den Kelch genommen hat mit dem Wein und auch da wieder gesagt hat, das ist mein Blut. Und das ist ja seitdem, tut die Kirche das, seit Ostern dann im Prinzip. Ja? Also wir haben ja den ersten Bericht darüber quasi schon, hören wir am Ostermontag, die Emmausjünger, die hingehen und Jesus tritt hinzu, sie erkennen gar nicht, dass er es ist, aber dann spricht er wieder das Dankgebet, Eucharistie, und bricht das Brot, ja, und da erkennen sie, dass er es ist. So. Und das ist die Logik der Eucharistiefeier. Ja? Also sich in den Dank stellen, wie Jesus das getan hat, das Brot brechen, wie er das gemacht hat. Und das Brot ist dann mehr, ist eben auch sein zerbrochener Leib, der am Kreuz hingegeben worden ist. Ja? Und eben dann sein Blut trinken. Also es wird das, was Jesus im Abendmahlsaal getan hat, wird also quasi im nachösterlichen Licht fortgesetzt. Und er hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, wir erfüllen den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Ja? Und dass das da passiert, so, das ist das Versprechen von Jesus. Ja? Denn der sagt, wenn ihr das tut, ja, dann ist das mein Leib und dann ist das mein Blut. Ende aus Mickey Maus. Was willst du da mehr erklären, als dass der Gottessohn selber gesagt hat, ihr sollt das gefälligst so machen und das ist so. Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich denke immer, also Leute...
Typisch Chef.
Ja, nee, weißt du, also ich denke, also irgendwo muss man dann auch mal sagen, also wenn doch Jesus das sagt, und Jesus von seiner Kirche verlangt, dass sie das tut, so, dann ist das erstmal zu glauben. Das mag meinen Verstand übersteigen. Das mag absolut unlogisch sein in dieser Welt. Aber er ist Gott. Bitteschön. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja, wie erklärst du das denn den Kindern?
Ja, nee, auch so. Ja, nee, ich gehe auch anhand der Geschichte. Ja, ich gehe auch anhand der Geschichte da dran. Ich versuche das ganz einfach, denen so zu erzählen, anhand der Geschichte und dann zu sagen, dass das schwer ist, mit dem Kopf zu begreifen.
Wir sagen
aber
auch
das
nicht so
Herz,
gerne Geschichte. Wir sagen anhand des Berichtes. So. Ja. Eine Geschichte klingt immer so, als hätte sich das einer ausgedacht.
Aber das ist
so.
Ja auch wirklich real. Alles
heute im Evangelium hören wir die Geschichte von, nein, da hören wir keine Geschichte.
Okay, Chef.
So.
Ich wollte aber weitergehen, nämlich, was macht das mit der...
Nee, jetzt sag erst mal, also jetzt mal ganz im Ernst, wie bringst du denn jetzt den Kindern...
Hat
der
nicht zugehört? Hab ich doch
gerade gesagt. Nee, hab ich nicht. Achso, echt?
Also die Geschichte, nein. Ich erzähle denen, wie das damals vonstatten ging.
Ja, aber wie sagst du denen denn, dass das nicht mehr Brot ist?
Ja, das wollte ich ja gerade sagen.
Jetzt wissen sie mal, wie das ist, wenn man unterbrochen wird.
Ah, Junge, das ist wirklich 3 Folgen. Ich sage auch immer, dass das mit dem Kopf einfach schwierig zu verstehen ist, aber mit dem Herzen, dass wir Menschen das begreifen und dass da unser Glaube daraus entsteht, dass Jesus selbst sich uns schenkt. So.
Ja.
Ja, also ich versuche das, ich mache das immer so mit meinen eigenen Worten, aber ich versuche schon.
Nee, aber es klingt doch jetzt ganz okay.
Oh, das ist ein Kompliment. Oder der möchte, dass die Folge hier schnell zu Ende geht. Aber was macht das konkret mit meiner Beziehung zu Gott, wenn ich
was?
Jetzt... Ja, ey, Junge, lass mich doch mal aussprechen. Wenn ich jetzt zur Eucharistie gehe, wenn ich die Kommunion empfange, auch jetzt im Erwachsenenalter, macht das was mit mir und der Beziehung zu Gott? Oder kann ich auch nichts spüren? Also Sie sagten ja eben so schön, gerade jetzt als Zelebrant, finde ich gerade in der Eucharistie, bei der Wandlung und so, bin ich total präsent und so. Aber wie oft sitzen wir, kenne ich ja selber, in der Bank und sind irgendwie in Gedanken irgendwo anders? Zählt das dann, zählt es nicht? Und was macht das mit mir, wenn ich...
Also das große Problem des geistlichen Lebens ist, dass es Höhen und Tiefen hat und dass es ganz viel Wüste dazwischen gibt. Ja, also das merkst du ja auch als Mensch, der betet. Es gibt Tage, da betest du und hast wirklich das Gefühl, da passiert gerade was mit dir, da kommt ein Friede oder du hast irgendwie... Du denkst jetzt gerade so, boah, ich glaube, der hat mich gerade echt gehört oder so. Oder du fühlst dich einfach nur gut dabei, ein bisschen erleichtert, wenn du fertig bist mit dem Beten. Und es gibt Tage, da ist es entsetzlich anstrengend, da ist es langweilig, da bist du die ganze Zeit abgelenkt. Du bist überall, aber nicht beim Gebet. Es gibt Tage, da fühlst du einfach gar nichts. Das ist im geistlichen Leben immer so. Und das ist... es gibt große Heilige, Mutter Teresa, die hat in ihren Tagebüchern beschrieben, die hat die meiste Zeit ihres Lebens für Christus gearbeitet und den Menschen gedient und hat die meiste Zeit im Zweifel und im Dunkeln gelebt. So, ne, das, so, also da gehört auch ganz viel Treue dazu. Aber so ist das eben, denke ich, bei der Feier der Eucharistie und beim Empfang der Eucharistie eben auch. Es gibt diese Augenblicke und Momente, da berührt das jemanden zutiefst. Ja, verschiedene Momente auch. Manche sind total berührt von dem, kurz bevor man die Kommunion empfängt, von dem Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, von der gebrochenen Hostie, wenn die da drauf gucken. Eben beim Empfang der Kommunion, das ist ganz unterschiedlich und manche werden unberührt bleiben. Gar nicht mal jetzt, weil sie das nicht glauben, sondern weil einfach manchmal wirklich das auch dazugehört. Mhm. So. Die Frage, ob was passiert, ja, immer. Weil Gott zu dir kommt, leibhaftig in dein Leben eintritt. Ob du das jetzt gerade merkst oder nicht, aber er ist am Werk. Unabhängig davon, ob bei dir gerade das innerliche Feuerwerk abgeht oder ob gar nichts passiert bei dir, Gott wirkt. So, und das ist was, worauf du dich verlassen darfst. Das finde ich auch so wichtig. Also, auch in Zeiten von Zweifel, von Dunkelheit, wo es vielleicht nicht so einfach ist, einfach darauf zu vertrauen, dass ich mir meinen Gott einverleibe, sozusagen. Ja, also das ist ja das. Ich esse den. Der
fand
ist
ich aber,
in mir
ja,
drin.
Und fand ich gerade irgendwie nochmal so schön, Vertrauen. Aber Sie haben ja gerade bei Mutter Teresa das nochmal gesagt, auch Treue. Das finde ich auch so krass.
Ja.
Weil gerade wenn es ja dunkel ist, diese Treue beizubehalten und immer, das finde ich wirklich.
Und Genau, ne? Also ich einverleibe mir den, der ist in mir drin. Das heißt, meine ganze Existenz sozusagen wird von ihm durchdrungen. So. Und das tut er immer, ob ich das jetzt merke oder nicht. Und das muss ich ihm als Vertrauensvorschuss einfach schenken. So, das finde ich wichtig. Ne? Also das gilt dann ja auch, also die Eucharistie kann man ja auch nicht nur empfangen, man kann sie ja auch verehren, also jetzt im Sinne der eucharistischen Anbetung oder so, wo man eben dann ne, die Hostie, die gewandelte Hostie in der Monstranz hat und davor betet und da einfach hinschaut. Manchmal ist das total innig. Manchmal sitzt du da und denkst, wann ist die Zeit denn um? So, ne? Aber dass du da angeguckt wirst, so, das darfst du dir immer so mal, finde ich, vergegenwärtigen. Ne? Es gibt da so eine schöne Geschichte aus dem Leben vom Pfarrer von Ars, der hat mal einen Bauern gefragt, du sitzt da stundenlang vor dem Allerheiligsten, was machst du denn da? Und der hat einfach nur gesagt, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Okay. So, und das muss man einfach begreifen. Ne? Die Eucharistie ist lebendig, das ist wirklich Gott, der ganze Gott, mit Gottheit und Menschheit, sagt die Kirche. Ja? Das heißt, das ist immer eine Form von Begegnung. Und wie wir das als Menschen auch kennen, nicht jede Begegnung ist gerade... Ja, nicht jede Begegnung wühlt dich jetzt auf
positiv oder negativ, irgendwas. Hey,
manchmal sagt man nur Hallo neutral, und geht einfach weiter. So, ne? Aber du wirst angeschaut, du bist in einer Gegenwart und du wirst da reingezogen. Das finde ich schon ganz groß.
Finde ich verrückt, wenn ich das so höre nochmal, auch in ihren Worten und so und dann nochmal so mitgehe, finde ich es komisch, dass viele... wir, oder weiß ich nicht, ich ja eigentlich nicht, aber es ablehnen, sonntags nicht in die Messe zu gehen. Also so diese herzliche...
Es ist irre.
Ja, diese herzliche Einladung.
Um das mal zu sagen, wie es ist, ja, es ist total
hört sich jetzt
irre.
Wieder so churchy an, aber diese herzliche Einladung, die wir ja jeden Tag oder jeden Sonntag an, nochmal
also
konkret...
Also erstens sagt die Kirche nicht herzliche Einladung, sondern
ich
die
will
sagt,
das,
ihr müsst.
Boah, Junge. Nee, aber von Gott, von Jesus nochmal so diese, ich bin für euch da, immer, und ich möchte euch... jetzt muss ich überlegen, ich kann auch schon nicht mehr reden. Wie heißt das? Ich möchte mir euch ganz schön, wie sagt
ich man? Möchte mich euch schenken. Ganz,
wow. Finde ich jetzt mit den Worten, die ich gerade nochmal gehört habe und mit den Gedanken, die mir dabei gekommen sind, nochmal echt krass. Dann zu sagen, nö, ich gehöre nicht, also brunchen ist heute wichtig. Also so.
Ja, das ist das ja eben. Also das, warum ich auch nicht verstehe, warum jetzt Leute dann sagen, ja, nee, ich gehe einmal im Monat oder so. Gibt ja viele Leute, die wirklich auch glauben, die aber sagen, ja, aber die Messe brauche ich jetzt nicht so. Da denke ich, Leute,
obwohl dann, bei uns in Dio sind wirklich ganz treue, finde ich immer.
Das ist so,
ne?
Das ist so. Aber da denke ich dann schon so, also was kann denn wichtiger sein? Ja wirklich, was kann denn wichtiger sein oder wertvoller für das eigene Leben, als seinem Gott wahrhaftig und leibhaftig zu begegnen? Das verstehe ich nicht. Also, nein, sorry.
Ich verstehe das nicht.
Nein, muss ich wirklich sagen. Also da hört es bei mir auf, da denke ich, also Leute, wenn es irgendwas für euch gibt, was wichtiger ist als das, weiß ich nicht. Ja, also ich verstehe, dass Zeit mit der Familie wichtig ist und alles. Aber wer sonntags in die Messe gehen will, der kriegt das auch hin, ohne die Familie im Stich zu lassen. So. Oder dann geht er halt in die Vorabendmesse oder so. Ja, oder am Sonntagabend, was weiß denn ich.
Ja, ja, die Prioritätensetzung, ne?
Ja.
Das ist so,
Ja. Also ich könnte mir das nie vorstellen, an einem Sonntag, an einem Sonntag nicht in die Kirche zu gehen. Also das käme ich nicht drauf.
Ich weiß doch, Chef.
Ja,
also. Ja.
Ja, aber Sie gehen ja auch sonntags immer in die Kirche.
Ja, ja.
Im Urlaub auch?
Ja, schon. Oder schon. Samstagabend dann.
Ja, aber schon.
Ja,
schon,
ja,
ne?
doch. Ja. Wir waren ja Silvester und so haben wir das auch noch gemacht.
Aber da auch noch, weißt ja, du das noch? Da sind wir natürlich die halbe
Woche.
War das auch die Eifel oder was?
Irgendwo in der Eifel, in der Walachei. Hör mal, also, aber wir waren im Gottesdienst.
Neujahr
war es. Ja, weil wir gesagt haben, wir können jetzt das Jahr nicht starten ohne einen Gottesdienst.
Nein,
ne?
Ja. Ist ja auch obligatorisch, ist ein Hochfest.
Ne? So, ne?
Ja,
ja, jetzt überlege ich gerade.
Ja, ich will jetzt, lass mal was machen, nicht auf die Leute schimpfen, die nicht in die Kirche gehen, sondern lass uns noch was mitgeben.
Herzliche
Einladung. Herzliche Einladung.
Die wir ja irgendwie doch nicht sagen, habe ich eben.
Ja, doch, sagen ja, wir schon, so. Aber wir meinen, ihr müsst. Das war wie im Priesterseminar. Der Regens hat immer gesagt, ja, nächste Woche hier Kommunitätsmesse, herzliche Einladung. Was, wenn er nicht kam, es gab Ärger. Ja.
Steht auch hier bei mir auf dem Zettel, ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben. Muss man wirklich jeden Sonntag zur Messe gehen?
Ja.
Fragezeichen. Und dieses muss wirklich aggressiv groß geschrieben.
Hast du
ja.
Ja, also in der Tat, das ist die sogenannte Sonntagspflicht. Der Sonntag, das hat mehrere Gründe. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Wir kennen das ja auch schon aus den 10 Geboten. Da heißt es, du sollst den Schabbat heilig halten. Für uns Christen ist es der Sonntag als der Tag der Auferstehung, den wir heilig halten, ist der Tag des Herrn. Und was soll ich sagen? So, und deswegen soll er ihm gehören. Und dazu gehört eben, dass man sich in der Gemeinschaft der Glaubenden trifft und eben die Eucharistie feiert. So, ja. Das gehört dazu. Das tut die Kirche von Anfang an. Sie trifft sich am Tag der Auferstehung, am Tag des Herrn und feiert das Brechen des Brotes. So hieß das früher, bevor das dann irgendwann mal Messe und so wurde. Und hat eben dann Gemeinschaft mit Gott, aber auch Gemeinschaft untereinander gefeiert. Ja, mhm. Weil daran eben auch die ganze Größe und Dimension der Kirche deutlich wird. Also nicht nur zwischen Gott und Mensch, sondern auch zwischen den Menschen untereinander. Es ist der Punkt in der Woche, wo alle Gläubigen zusammenkommen und sich auch begegnen und sich erleben als Schwestern und als Brüder. Und wo sie sich von ihrer Not, von ihren Leiden erzählen, wo sie sich gegenseitig helfen, wo du ein Gespür dafür entwickelst, wer könnte Hilfe gebrauchen, wem kann ich so und so mal unter die Arme greifen. Das geht nur, wenn man sich trifft und wenn man sich kennt. Und wir sagen immer, viele sagen in der Kirche immer, ihnen das Wichtigste ist ihnen die Gemeinschaft. Ja, muss ich da auch hingehen? Ja, also dann, ne? Und das Wichtigste Gemeinschaftliche, das die Kirche tut, ist eben die Eucharistie feiern und nicht irgendwie der Adventsbasar und so. Das ist alles nett. Ja, ne? Aber Dreh- und Angelpunkt von allem ist die sonntägliche Feier der Eucharistie. Punkt. Aus.
Man sieht, was schäfisch ist, ja. Zwei Fragen noch, die sich aber, finde ich, gut also miteinander verknüpfen lassen. Und zwar, darf man zur Kommunion gehen, wenn man Zweifel hat? Und auch, kann man würdig überhaupt kommunizieren, wenn man Fehler im Leben hat oder gemacht hat? Was wir ja alle auch schon mal tun. Aber das ist ja immer eine große, große Frage, mit der viele kommen. Also auch, ne, ich habe mich scheiden lassen und so, kann ich gerade zur Kommunion gehen? Das sind so Themen, die höre ich ganz, ganz oft.
Also ich sag mal, Zweifel, das ist jetzt schwierig, das zu definieren. Also wenn ein Zweifel da ist, ob es Gott gibt, ob das da wirklich mit der Wandlung da gerade passiert ist und so, da würde ich sagen, aber es ist irgendwie ein Interesse da, was weiß ich, keine Ahnung, so eine Mini-Flamme glauben, so, ja, dann würde ich sagen, dann sollte das wohl gehen. Wenn es jetzt aber heißt, der Zweifel ist eigentlich eher eine Ablehnung, dass man sagt, naja, das ist ja alles Bullshit, also das ist ja wirklich wie bei Die Hexe und der Zauberer, das können wir uns... Das kannst du dir schenken, Brot ist Brot und bleibt auch Brot, dann würde ich sagen, nein. Also wer sich nicht dazu bekennen kann, dass da wirklich der Leib Christi und das Blut Christi ist, der sollte es lassen, weil es dann auch eine in sich unlogische Handlung ist. Also warum soll ich da hingehen und etwas konsumieren, von dem ich gar nicht glaube, dass es das ist, was die anderen sagen, was es ist? Das macht keinen Sinn. Ja? Und es ist im Prinzip auch eine Beleidigung derer, die das wirklich glauben. Das muss man auch sagen. Ja, also da muss ich selber so ehrlich sein und sagen, gut, ich kann damit nichts anfangen, dann lasse ich es bleiben. Mhm. Das andere ist, also Fehler machen wir alle.
Ja.
So, da gibt es jetzt aber verschiedene Kategorien. Ich. Ja, Sie natürlich. da gibt es verschiedene Kategorien und da muss man eben unterscheiden. Es gibt die sogenannten lässlichen Sünden, es gibt die schweren Sünden, es gibt die Todsünden. Die Kirche sagt, wer sich im Stand der schweren Sünde, der Tod oder auch der Todsünde befindet, der muss erst zur Beichte, bevor er die Eucharistie wieder würdig empfangen darf.
Stimmt.
Während lässliche Sünden durch den Bußakt in der Messe schon vergeben werden. Also du gehst ja nie ganz unvorbereitet. Die Messe hat am Anfang diesen Bußakt, ne, um dich im Prinzip ein bisschen würdig zu machen. Und dann hast du ja nochmal diesen Mini-Akt direkt vor der Kommunion. Ne? Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ne? Und wir sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Wirklich nicht.
Aber
bin
sprich nur
nicht
ein,
würdig. Aber ne, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Mhm. Und so. Ist die Frage so beantwortet? Zum Thema schwere Sünde, lässliche Sünden kommen wir in der Folge Beichte.
Okay, ja, da würde ich nämlich sonst nochmal drauf eingehen wollen, ja. Nö, hör mal, gut beantwortet, Jung. Hast du sonst noch irgendwie...
Was bedeutet Ihnen denn die Eucharistie?
Ja. Haben wir das nicht auch schon in der letzten Folge?
Nee, komm.
Doch, ich glaube schon.
Sag.
Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf antworten soll. Also,
warum das denn?
Ja, weil ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also es bedeutet mir schon viel, weil sonst würde ich ja auch nicht jeden Sonntag in die Messe gehen. Ich weiß nicht, ob ich, wie der Herr Pfarrer, dem gerade gegenüber sitzt, das so ausdrücken kann und ob das diese krasse Wichtigkeit hat. Ich glaube, als Zelebrant ist das auch nochmal was anderes, das so zu zelebrieren. Aber natürlich, gerade das, was ich schon gesagt habe, finde ich total berührend, dass Gott, dass Jesus möchte, also dass jeden Sonntag neu, dass er möchte, dass oder dass er sich jedes Mal neu uns anbietet, ist ganz falsch, hört sich das jetzt an. Aber,
ich verstehe, glaube ich, was Sie meinen.
Ja, und dass wir das annehmen können, egal wie scheiße wir sind. Das finde ich so schön eigentlich. Und das berührt mich jedes Mal aufs Neue. Und egal, wie oft ich mich abwende von ihm und egal, wie oft ich an ihm zweifle und egal, welche Herausforderungen ich im Leben habe und wie scheiße ich zu meinen Mitmenschen bin und so, er ist da und sagt so, ja, und du darfst trotzdem kommen. Und ich komme zu dir so. Und das finde ich echt total schön.
Haben Sie noch eine Frage, die Sie nicht gestellt haben oder die wir nicht in der anderen Folge beantwortet haben?
Ja, das ist so die Frage, ob wir das nicht schon beantwortet haben.
Wenn wir das beantwortet haben, sage ich das.
Als ob Sie, der kann sich nichts merken und das behältst du dir.
Auf jeden Fall.
Nee, aber ich würde jetzt nochmal so eine, also weil ich das bei der Firmenfolge schon machen wollte, gibt es irgendeine... Also erstmal, Ihre Lieblingsmesse haben wir, glaube ich, schon gesagt beim letzten Mal. Ne?
Weiß ich nicht.
Ja, aber gibt es irgendeine Messe, an die Sie sich super krass zurückerinnern? Jetzt vielleicht Ihre Weihe so, aber...
Ja, gar nicht die Weihe, sondern die erste Messe, die ich dann selber gefeiert habe, die Primitz-Messe.
Ja? Ja, oh hey, was ist jetzt krass. Hier los? Licht geht an. im Studio. Aber gibt es irgendwas Lustiges, was während einer... Also wir sind ja doch für den Humor auch zwischendurch mal bekannt. Zumindest ich.
Frau Engel wird bei diesen Churchy-Themen einfach zu wenig gelacht.
Gibt es irgendwas Lustiges, was wir mal erzählen können, was passiert ist?
Ja, mein Gott, du weißt ja, also passiert da dauernd irgendwelche lustige Sachen. Total die cringen Sachen auch. Also
bei uns wirklich jeden Tag.
Also eine Nummer war wirklich mal krass. Das war an einem Samstag. Da hatte ich die Messe samstags morgens.
Das ist aber auch ungewöhnlich. Bei uns jetzt?
Bei uns ist auch schon echt lange her. Und dann hatte ich gerade die Kommunion ausgeteilt und saß oben am Platz und der Organist spielte noch, bevor dann irgendwie wir ein Lied gesungen haben. Da kam auf einmal so eine Frau vorne rein. Total aufgebracht war die, konntest du schon sehen. Und ich denke, oh, was gibt es?
Weiß ich, wer das war?
Nee, glaube ich nicht.
Okay.
Und dann kam die zu mir nach vorne, oben an den Altar. Ich saß da, alle guckten mich an und die baut sich vor mir auf und sagt, Sie müssen jetzt sofort mit rauskommen. Da draußen steht mein Mann. Sie müssen dem sagen, dass ich den nicht betrogen habe. Und
nein.
Ich kannte diese Frau nicht. Und ich habe dann wirklich, also Sie kennen mich ja, ich bin ja dann manchmal wirklich, ich habe dann gesagt, gnädige Frau, ich arbeite gerade, habe ich gesagt. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt erst zu Ende arbeiten. Sehen Sie, hier sitzen 120 Leute, die gerne wollen, dass es ja weitergeht. Ich mache das erst fertig und dann komme ich zu Ihnen raus.
Ich kann nicht mehr. Und hast du es noch gemacht oder war die schon weg?
Die war weg. Aber ich bin dann tatsächlich, habe mich dann nach der Messe dann umgezogen, bin da draußen, dann waren die weg. Also man hat die dann da auch draußen palavern hören und so. Aber das war wirklich, da denkst du so, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken, so eine Geschichte.
Ja, hallo Krefeld. Herrlich.
Krefeld. Ja.
Ja, schön.
So, das ist das sichere Zeichen, dass jetzt Schluss ist.
Ja, hör mal, jetzt fahren hier die Gardinen.
Ja.
Ja. Und das Licht steht an, aber hier geht auch gleich das Licht aus, wa?
Ja.
Ja, weil, also ich habe tatsächlich, mir fällt jetzt gar nichts ein.
Ja.
Es gibt jeden Tag lustige Storys bei uns.
Ja, so. Ne? Auf jeden Fall, was wir sagen können, dass also wirklich, also alle wichtigen Dinge zur Eucharistie in dieser anderen Folge sind. Deswegen haben wir die jetzt eben nicht nochmal alle wiederholt. Das ist, auch wenn Repetitio die Mater Studiorum ist, aber...
Was ist das jetzt schon wieder?
Was
hast du gerade gesagt?
Ja, also dass die Wiederholung hilft ja dann, dass sich Dinge festsetzen.
Ja,
so, aber
danke.
Genau.
Ja, und dass natürlich Ihr Sakrament schlechthin ist, also Eucharistie, ja, so, ne? Deswegen, also das kommt nicht zu kurz, sondern kommt in der anderen Sache.
Das gibt es schon.
Ja. Ja, Juti, dann
Okay. Fahren
wir mal wieder nach Krefeld, würde ich sagen, jetzt, wa?
Ja, ich habe die Hoffnung, dass Sie auch ein Interesse daran haben, dass wir ohne Umwege nach Hause kommen. Ja?
Nicht über Holland, nicht über Belgien.
Ja, das wäre von Köln aus jetzt wirklich auch noch, das müsste man jetzt noch schaffen.
Das schaffe ich.
Ja,
das
ich
ist kein Problem.
Ich habe schon irgendwie Angst, dass wir nachher in Leverkusen stehen. Also.
Es wird spannend, wir erzählen euch in Folge 4,
hallo,
wo wir waren.
Wir sind in einer halben Stunde da. Ja. Also, ciao.
Nee, Juti, tschüss, tschüss.
Frangels und Chef, ein Podcast von domradio.de in Kooperation mit dem Bonifatiuswerk. Überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.